Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Ich heiße Ulrike Metternich und bei mir ist Lucia Sutter-Rehmann. Hallo.
Ein herzliches Willkommen auch von mir.
Lucia Sutter-Rehmann ist Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät Basel und ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Liebe Lucia, ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Liebe Ulrike, ich finde, wir müssen heute unbedingt mal über die Jungfrau Maria reden.
Jungfrau Maria, das klingt spannend. Die Mutter Jesu ist immer ein Gesprächswort. Was brennt ihr denn da auf den Nägeln?
Also, die Maria-Figur mag ich ja eigentlich sehr gut. Ich finde es toll, dass es die Maria in den Kirchen gibt und in der Theologie und nicht nur Gott, Vater, Sohn und Co. Aber es gibt trotzdem so einiges, was mir Mühe macht. Und da eben vor allem diese Jungfräulichkeit. Darüber möchte ich mit dir reden. Ich finde, Jungfräulichkeit ist für Frauen schon eine zweischneidige Sache.
Ja, also ich glaube, da hast du recht. Dieses Thema Jungfräulichkeit, das bewegt wirklich viele. Davon wird ja auch in der Bibel erzählt, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr die Geburt eines Kindes ankündigt. Aber ich glaube, bevor wir darüber reden, lesen wir den Text aus der Bibel mal vor. Der steht ja im Lukas-Evangelium gleich im ersten Kapitel.
Das ist okay, ich lese dann mal.
Okay, mach das.
Der Engel Gabriel wurde von Gott in einen Ort Galiläas gesandt, der Nazareth hieß, zu einer jungen Frau. Diese war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Der Name der jungen Frau war Maria. Als er zu ihr hineinkam, sagte er: Freue dich, du bist mit Gnade beschenkt, denn die Lebendige ist mit dir. Sie aber erschrak bei diesem Wort und sie fragte sich, was es mit diesem Gruß auf sich habe. Der Engel sprach zu ihr Folgendes: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Maria aber sagte zum Engel: Wie soll dies geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr: Die Heilige Geistkraft wird auf dich herabkommen und die Kraft des Höchsten wird dich in ihren Schatten hüllen. Deswegen wird das Heilige, das geboren wird, Kind Gottes genannt werden. Siehe, Elisabeth ist mit dir verwandt. Sie hat in ihrem Alter ein Kind empfangen. Und dieser Monat ist der sechste für sie, die unfruchtbar genannt wurde. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Maria sagte: Siehe, ich bin die Sklavin Gottes. Es soll geschehen, wie du mir gesagt hast.
Ja, danke, Lucia. Das ist diese berühmte Verkündigungsszene, wie man sie normalerweise nennt. Und diese Szene wurde ja so oft gemalt. Ich erinnere mich, wie ich durch die Museen ging. Engel mit prächtigen Flügeln und Maria in blau schimmernden Gewändern. Und immer ist sie so zart und unschuldig. Und dieser Engel so wunderbar gemalt. Und einige dieser Gemälde sind wirklich sehr berührend. Denn man spürt, dass da etwas ganz Zartes passiert zwischen dem Engel und Maria. Manche dieser Bilder haben mir gut gefallen. Und weißt du, da gab es auch manchmal noch Bilder, da saß Maria in so einem Haus und man blickte wie in die Stube hinein. Und dann hat sie gelesen, du, die hat ein Buch in der Hand. Und das fand ich total interessant, dass sie dann nicht als ein unwissendes Mädchen gemalt wurde, sondern als eine lesende Frau mit Buch. Und unsere katholische Kollegin Andrea Günther hat dies in einem wunderbaren Buch namens Maria Lies beschrieben. Also, warum las Maria auf so vielen Gemälden und was las sie überhaupt? Und was bedeutete das für die damaligen Frauen und Mädchen?
Das ist wirklich eine Frage nach der Bildung von Mädchen und Frauen, ja. Und ich denke gerade mit diesen Gemälden, die du jetzt da noch erinnert und eingespielt hast, wir haben eine Fülle von Bildern von Maria. Einerseits haben wir den Bibeltext, den ich gelesen habe, und dann eben diese Kunstgemälde, die je nach Maler etwas anderes inszenieren. Und dann gibt es auch noch die Mariendogmen der römisch-katholischen Kirche, die vom Papst formuliert wurden und Teil der offiziellen Lehre geworden sind.
Ja, diese Dogmen, die gibt es auch noch.
Ja, genau.
Also es sind, soweit ich mich erinnere, insgesamt 4 wichtige Dogmen über Maria. Also einmal wird Maria als Gottesgebärerin bezeichnet. Dann gibt es das Dogma, dass sie immerwährend jungfräulich ist, also vor der Geburt, in der Geburt, auch nach der Geburt. Und dann ist ganz interessant, gibt es auch noch ein Dogma, das bezieht sich jetzt auf die Geburt von der Maria selbst. Sie ist nämlich von ihrer eigenen Mutter ohne Erbsünde empfangen worden. Das nennt man das Dogma der unbefleckten Empfängnis. Und dann gibt es noch das Dogma, dass Maria genauso wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das wird immer gefeiert an Maria Himmelfahrt. Also, wenn man diese ganzen Dogmen so hört, dann fragt man sich, wie kamen die Leute bloß auf diese Ideen? Und wieso soll es wichtig sein, dass Maria von ihrer Mutter ohne Erbsünde empfangen wurde?
Ja, ja, dahinter stehen natürlich große, auch politische Diskussionen. Aber eben, für mich wirken diese Dogmen schon wie aus der Zeit gefallen. Und richtiggehend stoßend ist es für mich, dass die Frauen von diesen Diskussionen ausgeschlossen waren. Also ihre Stimmen, Erfahrungen und Einsichten, die blieben schlicht außen vor.
Ja, ganz bestimmt, die sind nicht befragt worden dazu. Aber was ich doch so spannend finde, dass Maria ihre große Ausstrahlungskraft nicht verloren hat. Auch wenn heute manchen diese Dogmen gar nicht mehr so wichtig sind. Aber Maria bleibt wichtig. Viele katholische Frauen, und ich kenne da auch viele katholische Frauen in meinem eigenen Bekanntenkreis und habe mit denen über Maria gesprochen. Und die sagen, die Dogmen sind mir eigentlich egal. Aber Maria, die ist mir ganz wichtig. Und sie verehren sie auf eine Art und Weise, die für sie stimmt. Sie lassen sich Maria nicht einfach nehmen oder in ein Korsett von Dogmen pressen. Im Gegenteil, Maria wurde für viele Frauen ein Zufluchtsort, ein Schutzraum. Manche sagen sogar, Maria sei eine Art geheime Göttin im Christentum.
Ja, das ist ja dann auch der Buchtitel von Christa Mulack. Sie hat ein Buch geschrieben zu Maria, die geheime Göttin im Christentum. Und Mulack hat in diesem Buch den religionsgeschichtlichen Hintergrund der Marienverehrung aufgearbeitet. Also Maria gilt ja weltweit als Heilige, als Mutter, als Jungfrau, Himmelskönigin, auch als schwarze Madonna und vieles mehr. Und Mulack fragt sich, wie geht das zusammen, diese reichen Bilder, diese Bilderflut, und daneben die ganz eng gefassten Dogmen.
Ja, sie fragt ja auch, wie diese Dogmen der Kirche auch zusammenhängen mit der Unterdrückung von Frauen. Denn es ist ja interessant, diese eine Figur Maria, diese ganz besondere Frau, die wird in den Himmel gehoben. Aber die irdischen Frauen, die werden von den geistigen Prozessen ausgeschlossen. Und ebenso die Reinheit von Maria wird verehrt, jungfräulich. Und Reinheit wird auch von den Frauen und den Ehefrauen verlangt. Frauen sollen als reine Frauen in die Ehe gehen. Und ehrlich gesagt, als Frau kann man nie rein genug sein und am besten auch keine sexuellen Erfahrungen mitbringen.
Hingegen die Männer schon. So war es ja über Jahrhunderte. Die gingen zu Prostituierten und frönten ihren Bedürfnissen, auch diejenigen, die eheliche Treue und Selbstbeherrschung predigten.
Ja, Treue predigen, Selbstbeherrschung predigen. Weißt du, was mir dazu einfällt? Meine katholische Schwiegermutter, die hat das erzählt, dass in ihrem Dorf regelmäßig Vorträge gehalten wurden, speziell nur für Frauen. Die wurden dann eingeladen, mussten dann in der Kirche erscheinen und dann wurde ihnen wirklich verboten, Sex zu haben, wenn sie nicht unbedingt ein Kind zeugen wollten.
Und, oh je.
Ja, ich sag dir, das hat die Frauen sehr verunsichert und auch ihre Beziehung belastet. Die Männer hat es auch nicht gefreut. Und nach solchen Vorträgen war es mit dem Familienfrieden erstmal vorbei.
Also da denke ich jetzt an Ute Ranke-Heinemann. Du kennst sie sicher.
Ja.
Sie war eine der ersten katholischen Theologinnen, die es wagte, die Jungfrauengeburt anders zu interpretieren.
Ja, Ute Ranke-Heinemann, die muss man wirklich mal erwähnen. Das war nämlich weltweit in der katholischen Theologie die erste Frau, die sich habilitiert hat. Und sie wurde 1970 eine vielbeachtete Professorin. Allerdings wurde ihr später die Lehrbefugnis entzogen. Rate mal, warum? Tja, weil sie öffentlich gesagt hat, dass sie nicht an die Jungfrauengeburt glaube. Stell dir das mal vor.
Das war die Art des Vatikans, eine Frau zum Schweigen zu bringen.
Auf der anderen Seite zögert der Vatikan, sexuellen Missbrauch aufzudecken und zu ahnden.
Genau, ja. Also Ulrike, ich finde, eigentlich müsste es ein neues Dogma geben, das Vergewaltigung als unverzeihliche Sünde brandmarkt.
Lucia, das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Wir sollten einen Brief schreiben.
Ja, das ist es doch, was mich ärgert, ehrlich gesagt, auch an diesen hehren Dogmen. So viele Kinder, Mädchen und Buben, vor allem aber Frauen, erleben sexuelle Gewalt. Sie kämpfen für das Recht auf Respekt, dass ihr Körper ihnen gehört und niemand sich an ihnen vergehen darf. Aber ihnen gegenüber steht diese toxische Männlichkeit, eine Frauenverachtung, die dann für normal gehalten wird und im Grunde genommen für richtig. Das ist einfach so schwer auszuhalten.
Ja. Ja, das ist wirklich schwer auszuhalten. Lucia, wir halten dem die Bibel entgegen. Lass uns die Verkündigungsszene des Engels, die du vorhin vorgelesen hast, noch einmal genau ansehen und daraufhin auslegen. Alles beginnt ja damit, dass der Engel Gabriel nach Nazareth gesandt wird zu einer Jungfrau.
Ja, eben. Da haben wir sie, die Jungfrau. Aber Jungfrau hören wir ja heute nach dieser langen Kirchengeschichte meistens zu biologistisch. Das heißt, der griechische Begriff Parthenos, den muss man nicht biologisch verstehen. Damals, als die Evangelien geschrieben wurden, verstand man unter Parthenos ein junges Mädchen, eine junge Frau. Jemand hat eine Frau, die im heiratsfähigen Alter war, aber eben noch nicht verheiratet.
Also nehmen wir an, Maria war etwa 12 bis 13 Jahre alt. Und wie es der griechische Begriff sagt, war sie noch nicht verheiratet, als sie diese Engelserscheinung hatte. Und sicherlich ist es viel angebrachter, wenn wir von ihr als einem jungen Mädchen sprechen. Und das Wort Jungfrau nicht benutzen. Denn sobald wir das Wort Jungfrau im Ohr haben, haben wir auch schon wieder diese Dogmen im Ohr.
Die sind wirklich verknüpft. Gut, das junge Mädchen, Maria, hat also eine Engelsbegegnung. Wie das genau zu und her ging, können wir nicht sagen. Aber was wir sagen können, ist, Engel sind in der Bibel immer Boten. Sie überbringen eine Botschaft, das ist ihre Aufgabe. Mit dieser Botschaft berühren sie die Menschen, sie öffnen ihnen die Augen und sie sind dann einfach plötzlich da.
Wie schön. Die Engel haben Flügel. Sie sind plötzlich da, sie können Distanzen oder Mauern überwinden, alles kein Problem, keine Hindernisse für sie. Engel sind einfach nicht aufzuhalten.
Ja, und noch ein wichtiges Detail finde ich, Engel sollten wir nicht einfach männlich denken. Das ist auch so ein Fehler in unserer Sichtweise. Der Engel, und dann ja, weil es der heißt, muss er männlich sein. Aber biblisch wird nie auf die Männlichkeit der Engel Gewicht gelegt. Engel passen bezüglich Geschlecht in kein festes Schema oder Raster. Und das ist ja eigentlich wirklich sehr spannend. Wir könnten heute sagen, Engel sind non-binär. Sie sind weder das eine noch das andere. Sie lassen sich nicht festlegen. Sie sind alles miteinander.
Ja, und Engel sind ja auch wie Lichtgestalten, die man im Inneren sieht. Und wenn man einen Engel erspürt, hat man noch eine neue Gewissheit. Etwas ist bei mir angekommen. Ich weiß, dass sich etwas geändert hat. So jedenfalls geht es Maria. Sie weiß plötzlich, dass sich etwas Großes ereignen wird. Demnächst ein Retter wird geboren, ein Sohn. Sie wird einen Sohn bekommen. Und sie fragt sich zugleich, wie soll das geschehen, da ich von keinem Manne weiß?
Das finde ich einfach eine herrliche Szene. Ich finde es toll, dass Maria nicht einfach alles schluckt, was so von oben herabkommt. Sie seufzt nicht still. Ach so, okay, lieber Engel, dann werde ich halt einen Sohn gebären, einen Retter. Super, danke vielmals, es ist mir eine Ehre. Nö, Maria fragt schlicht zurück. Quasi, hey, wie soll das zugehen? Ich bin ja unverheiratet, ich lebe nicht in einer festen Beziehung.
Ja, da siehst du, Maria ist eine kluge junge Frau. Maria weiß gut Bescheid.
Jawohl.
Ja, weiß Bescheid, wie es Kinder gibt. Mhm. Und das finde ich auch so besonders hier. Maria verstummt nicht vor Schreck angesichts dieser Lichtgestalt, sondern sie fragt geistesgegenwärtig zurück. Wie soll das zugehen? Und der Engel muss antworten. Was macht er jetzt?
Ja, jetzt muss er dem jungen Mädchen erklären, was er so Großartiges angekündigt hat. Denn das Mädchen hier ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Sie weiß, ohne ein Zusammensein mit einem Mann gibt es ja kein Kind. Und da sie unverheiratet ist, weit und breit kein Mann zu sehen, ja, wie soll das gehen? Auf ihre einfache Frage, wie er meint, dass seine Pläne realisiert werden können, muss er jetzt konkret werden.
Tja, jetzt kommt die Antwort, nicht? Also der Engel muss dran. Und was sagt der Engel? Ich zitiere, die Heilige Geistkraft wird auf dich herabkommen und die Kraft des Höchsten wird dich in ihren Schatten hüllen. Also ist doch ganz spannend zu beobachten, der Engel nimmt diese Anfrage von Maria ganz ernst und er geht auf die Frage ein. Der Engel hätte ja auch ganz anders reagieren. Hätte ja sagen, also Maria, Gott kann alles, ob du das glaubst oder nicht. Gott hat dich auserwählt, sei still und dankbar, Punkt, Schluss. Aber dieser Engel hier, der erhebt nicht seine Stimme und er wird auch nicht laut und auch nicht autoritär.
Ja, das ist genau das. Der Engel macht das nicht, wie du gesagt hast. Er argumentiert, er erklärt, er spricht zu dem Mädchen. Er merkt, er hat kein braves, passives Geschöpf vor sich, sondern eine kluge junge Frau, die fragt. Und dieses Hin und Her zwischen den beiden, das ist doch das Gegenteil von einem Dogma.
Auf jeden Fall.
Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe, bis es der Maria klar wird, aha, die Geistkraft wird mich erfüllen. Ich werde das schaffen. Gottes Kraft wird mir zur Kraft, zur rechten Zeit. Und ganz wichtig, dazu brauche ich nicht die Hilfe eines Mannes.
Lucia, jetzt haben wir aber eine ganz feministische Wendung bekommen und lesen den Text nochmal ganz neu.
Ja, also im Bibeltext hat Maria doch das Recht zu fragen. Und der Engel gibt ihr nicht göttliche K.O.-Tropfen. Er donnert sie auch nicht zusammen und macht sich dann aus dem Staub. Nein, seine Aufgabe ist doch, die Botschaft zu überbringen. Mhm. Und das macht er. Ich finde es sogar bemerkenswert, dass Maria nicht schläft. Sie träumt nicht von einem Engel. Mhm. Sie ist wach. Von einem Traum ist hier nicht die Rede.
Du, das finde ich jetzt eine spannende Beobachtung. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, sie träumt nicht. Sie ist hellwach. Mhm. Und sie tut, was man ihr nie zugestanden hätte. Sie denkt, sie redet, sie fragt zurück und sie fühlt sich stark. Das gefällt mir.
Mir auch. Ich finde, die Begegnung zwischen dem Engel und der Maria zeigt, dass der Engel Worte sucht und sie auch findet, um Maria zu sagen, dass sie jetzt aufstehen soll und Verantwortung übernehmen muss. Du wirst von Geistkraft erfüllt werden. Du wirst Kraft erhalten. Und dann kannst du das sagen und tun, was vor Gott recht ist und was Gott von dir verlangt. Mhm. Das heißt doch eigentlich, Maria wird hier zur Prophetin.
Ja, also diese Szene zwischen dem Engel und Maria sollte man eigentlich als eine Berufungsgeschichte lesen. Berufung wäre doch das wichtigere Wort als Verkündigung. Es ist ja nicht so, als der Engel jetzt einfach erscheint und etwas verkündet und dann sofort wieder verschwinden würde.
Ja, ja, dieses Hin und Her, das ist ein Werben. Also der Engel wirbt um Marias Zustimmung. Er spricht sie an und geht auf sie ein. Und auch in anderen Berufungsgeschichten im Ersten Testament können wir genau dies so beobachten. Also zum Beispiel bei Mose, bei Elia, Jesaja und Jeremia, den großen Propheten. Das war immer so ein Hin und Her. In der Bibelwissenschaft spricht man deshalb vom biblischen Berufungsschema in drei Schritten. Also zuerst spricht eine Engelstimme. Jemand wird angesprochen und der Engel sagt deutlich, wer etwas, also ja, dass Gott jetzt diese Ansprache sucht. Und dann wird erzählt, dass die Angesprochenen erschrecken und Einwände haben. Sie fühlen sich zu jung, zu wenig ausgerüstet, zu wenig stark. Diese große Aufgabe kommt zur Unzeit und überfordert sie, so in dem Stil.
Ja. Also diese Elemente tauchen ja auch in dem Hin und Her zwischen dem Engel und der Maria auf. Der Engel erscheint und spricht sie an und Maria argumentiert, wie soll das gehen? Ich kenne ja keinen Mann.
Genau, das ist genau diese Phase. Und dann kommt der dritte Schritt. In diesem dritten Schritt wird dann der Einwand entkräftet. Also Gott wird dir im rechten Moment die richtigen Worte in den Mund legen. Du musst dich nicht sorgen. Oder du wirst Kraft erhalten. Das kannst du dann schon, wenn es sein muss. So in dem Stil. Das ist dann der dritte Schritt.
Ja, und in unserem Text heißt das ja ganz konkret, also dieser Zuspruch vom Engel, die heilige Geistkraft und die Kraft des Höchsten werden dich stärken. Und das finde ich dann auch noch so schön, dass der Engel die Maria dann nicht einfach stehen lässt alleine, sondern sie zu Elisabeth schickt. Mhm. Also das ist doch ein schönes Detail. Maria wird auf diese erfahrene ältere Frau hingewiesen, die ja auch schon schwanger ist, aber ein bisschen weiter ist in der Schwangerschaft als sie. Und zu ihr kann Maria hingehen. Sie muss nicht alleine bleiben. Sie findet Unterstützung und sie findet eine helfende Frau. Und das spüre ich in mir selber, wie oft das auch wichtig ist, wenn man in Situationen ist, wo man sich verlassen fühlt, wo etwas Neues aufbricht, dass man einfach eine Freundin an der Seite braucht, wo man Unterstützung bekommt, vielleicht einen guten Rat, jemand, der da ist und ein offenes Ohr hat.
Mhm. Stimmt. Das ist hier sehr schön in dieser Geschichte, in diesem Hin und Her, wie das dann auf die Elisabeth hinweist. Und unter diesen Bedingungen quasi gibt Maria dann ja auch ihre Zustimmung.
Ja.
Das gehört ja auch noch zu den Berufungsgeschichten. Das ist der Abschluss, nicht nur bei der Maria.
Mhm.
Die Angesprochenen erkennen, dass es gut kommt, dass sie jetzt handeln können und müssen.
Mhm.
Und darum stimmen sie dann ja auch zu mit, ja, ich stehe Gott zur Verfügung, ich übernehme diese Aufgabe, ja, ich kann das.
Ja, und Maria sagt ja auch zu, sie sagt ja, siehe, ich bin die Sklavin Gottes, es soll geschehen, wie du mir gesagt hast. Das heißt, Maria willigt ganz aktiv ein, diese große Aufgabe zu übernehmen, Prophetin und Mutter zu werden.
Und Marias Ja ist mir heute im Zusammenhang von Übergriffen absolut wichtig. Marias Ja ist unverzichtbar. Also weder Gott noch der Engel verdonnert niemanden dazu, schwanger zu sein ohne Zustimmung oder gegen ihren Willen oder Prophetin zu werden, wenn man das absolut nicht kann. Gott ist eben vielmehr die Kraft, die etwas Großes, Neues ermöglicht. Gott ist die Kraft, die stärkt, sodass man sich etwas zutraut. Und das gilt genau für Mädchen wie für Frauen. Maria ist noch nicht verheiratet, also sehr jung, aber sie ist kein willenloses Gefäß für die Pläne des Herrn. Sie fragt, denkt und stimmt am Ende zu.
Ja, Maria stimmt zu. Und sie sagt, ja, nur ja heißt ja. Das gilt offenbar auch für den Engel, für Gott und ist ein altes prophetisches Prinzip der Bibel.
Dass wir heute sozusagen neu erarbeiten.
Auf jeden Fall.
Der Engel wirbt um Marias Zustimmung. Er nimmt sie also nicht für gegeben und selbstverständlich. Ich meine, diese Haltung, die wir hier sehen, hat Konsequenzen auf das Frauenbild und auch auf die Vorstellung von guter Sexualität. Eine Sexualität, die nicht von Übergriffen befleckt ist.
Tja, in patriarchalen Verhältnissen wird die Zustimmung von Frauen so oft vorausgesetzt, ohne dass nachgefragt wird. Und sogar ein Nein wird nur als ein taktisches Spiel interpretiert. Das interessiert keinen. Aber in unserem alten Evangeliumstext blitzt ein ganz anderes Bild hervor. Von einem Mädchen, das nachfragt und schließlich Prophetin wird für die nächste Generation. Und das sehen wir dann nachher auch, wie sie ihre Stimme erhebt und dieses große Lied singt, das Magnifikat, das Maria im Hause der Elisabeth singen wird. Da tritt sie als Prophetin auf und kündet einen Machtwechsel an. Das ist doch ganz wunderbar.
Ja, das zeigt dann, wie diese Worte oder diese Begegnung auch in ihr gewirkt hat. Ich denke, dieser Blick auf das prophetische Lied der Maria, das zeigt, wie diese Kraft, also sie bewegt, ihr Kraft gibt, Leben schafft und sie davon singen kann, wie Mächtige vom Thron geworfen werden. Das ist eine Kraft, die den Körper und den Geist, die Seele, die ganze Person erfasst.
Mhm. Das sind wunderbare, starke Worte und Lieder, die beiden Frauen singen. Lucia, ich möchte dich nochmal auf was anderes hinweisen, was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Im Judentum wurde nämlich über Sexualität immer viel positiver geredet und viel selbstverständlicher als im Christentum. Nur so ein kleines Beispiel mal. So heißt es im Sulchan Aaron, das ist im 16. Jahrhundert geschrieben worden, dass es eine Freude des Schabbat sei, an diesem Tag miteinander zu schlafen. Also Sex soll beiden Freude machen und man soll sich dafür Zeit nehmen, besonders auch am Schabbat. Da ist man ja frei von allen anderen Verpflichtungen und hat füreinander Zeit. Ist doch eine schöne Vorstellung.
Ja, das ist eine ganz schöne Vorstellung und eine alte, so wie du sagst. Und ja, mir kommt da auch noch eine Stelle aus dem Talmud in den Sinn. Im Traktat Berachot werden drei Dinge aufgezählt, die als Vorgeschmack auf die kommende Welt gelten. Sabbat, Sonne und Sex.
Ja, jetzt haben wir einen großen Weg hinter uns, Lucia, von den Dogmen des Vatikans über den Bibeltext bis zum Talmud. Und das Schönste, was wir heute gefunden haben, ist für mich, dass Maria zurückfragt, Einwände formuliert und dass der Engel auf sie eingeht. Da zeigt sich doch, wie Respekt und Zuwendung zusammengehen und zusammengehören.
Also für mich war es wieder einmal spannend oder unglaublich zu erleben, was herauskommt, wenn man ein wenig über Maria nachdenkt oder nachliest, was wirklich geschrieben steht im Lukas-Evangelium.
Ja, vielen Dank, Lucia, über dieses Nachdenken, gemeinsame Nachdenken. Und was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass Maria eine kluge junge Frau ist, die von der Stimme des Engels zu einer großen Aufgabe berufen wird. Es wird nichts über ihren Kopf hinweg entschieden. Sie denkt mit, sie fragt nach und sie stimmt zu. Sie sagt, siehe, ich bin die Sklavin Gottes. Es soll geschehen, wie du mir gesagt hast. Damit willigt sie ein in die große Aufgabe, Prophetin und Mutter zu werden. Lucia, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Unseren Podcast können Sie auf Spotify und auf vielen weiteren Plattformen kostenfrei hören. Sie können uns auch direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin hören unter ea-berlin.de/feministische-bibelgespräche.